Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Willkommen im Studio.
Hallo, guten Tag.
Wir sortieren wie immer die aktuellen Themen der Woche, des Tages, auf denen wir dann beide schon immer so ein bisschen ja vor dieser Sendung länger drauf rumdenken. Ganz kurz vorher stelle ich mir dann immer die Frage, beziehungsweise hier so bei uns in den Raum, über was reden wir eigentlich zu Beginn? Weil so eine Themenübersicht ist ja auch mal ein bisschen langweilig. Ich biete Ihnen mal was an. Unser Redakteur draußen, der fand es total spannend, dass ein neues schwarzes Loch entdeckt worden ist, näher dran an der Erde als bisher bekannte Phänomene dieser Art. Ich wiederum habe mich heute Morgen am Küchentisch, wie ich finde, mit der aktuellen journalistischen Pflichtlektüre Precht-Welzer noch so ein bisschen rumgeschlagen und nehme mit in diese Sendung auf gar keinen Fall politischer Aktionismus. Zu was von beiden möchten Sie gerne was sagen?
Also ich kann zum schwarzen Loch, nein, ich lese ja auch gerade Precht und Welzer noch. Ich bin ein bisschen spät dran und noch nicht so ganz durch, aber ich finde die Debatte, die über dieses Buch stattfindet, manchmal doch ein bisschen schräg, weil das Buch ist einerseits sicherlich kein Hit, da sind auch einige Fehler ja aufgedeckt worden, aber auf der anderen Seite haben die beiden schon, glaube ich, einen Punkt und also ich würde mich mangels meiner astrophysiologischen Kenntnisse dann doch immer eher für das entscheiden.
Machen wir aber auch nicht mehr. In dieser Sendung haben wir schon sehr viel drüber geredet, über dieses Buch. War jetzt meine Überraschung zu Beginn. Ihre lauert nämlich am Ende dieser Sendung. Jetzt gleich reden wir aber erstmal über Twitter und das aktuelle Chaos, was Elon Musk da derzeit anrichtet. Und wir reden über das Aufregerthema, kann man schon sagen, dieser Tage. Auch heute wieder groß in den Nachrichten. Die neue Herrschaftskultur bei Twitter, seit Elon Musk das Sagen hat. Gleich zu Beginn hat er ja die ganze Führungsriege entlassen und mittlerweile die Hälfte aller Mitarbeiter. Kurze E-Mail und das war es dann für die Betroffenen. Wenn es dann überhaupt eine E-Mail gab, liest man im Moment. Manchen soll einfach der Account gesperrt worden sein. Schon diese Vorgehensweise, Sebastian Puschner, kann man ja so ein bisschen merkwürdig finden, beziehungsweise einen richtig wütend werden lassen, oder?
Ja, absolut. Also Elon Musk liefert ein Beispiel dafür, was passiert, wenn es einem sehr, sehr, sehr reichen Mann mit sogenannten libertären Vorstellungen so langweilig wird und was dann da an Hire-and-Fire-Kultur zum Ausdruck kommt. Auch die Leute, die in Schlafsäcken im Büro schlafen und ewige Stunden schieben müssen und so. Das ist ja so eine richtige, man kann schon fast sagen, Willkürherrschaft. Ich glaube aber, er hat auch nicht so wirklich einen Plan, wo er wirklich damit hin will, der ist zumindest für mich nicht erkennbar.
Es wirkt total respektlos erstmal, finde ich, wie er mit den Menschen umgeht. Hat jetzt angekündigt, dass er das so macht, aber im Prinzip aus meiner Sicht gar keine einzige stichhaltige Begründung geliefert, sondern nur gesagt, er wolle Twitter auf einen gesunden Pfad bringen. Können Sie irgendwas von diesen Gedankengängen nachvollziehen?
Also der Account bei Twitter, der neben seinem, der fast schon attraktiver ist als seiner, ist so ein Satire-Account. Dafür ist dieses Medium doch ab und zu mal sehr unterhaltsam. Das ist so der innere Monolog von Elon Musk. Da macht sich jemanden Spaß und das ist immer sehr amüsant. Also nein, ich kann mir nicht wirklich an einen Reim drauf machen. Ich denke mir nur immer, also Elon Musk ist ja auch bei uns sehr präsent durch diese neue Tesla-Fabrik. Und ich bin da oft in der Gegend an diesem Bahnhof in Fangschleuse in Brandenburg, der nahe dieser Fabrik ist. Und vor kurzem fiel mir auf, in so einem leerstehenden Bahnhofsgebäude hat jetzt die IG Metall ein Verbindungsbüro eingerichtet, offenbar natürlich, um die ganzen pendelnden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu zu gewinnen und eben für gewerkschaftliche Artikulation auch bei Tesla eben so zu begeistern. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, um zumindest jetzt hierzulande sich mit Elon Musk und so auseinanderzusetzen, nämlich auf Regeln, auf Regulierung und auf sowas wie Gewerkschaften und Betriebsräte zu setzen, um ihm klarzumachen, dass das Ganze Grenzen hat und sowas, was er jetzt bei Twitter macht, hoffentlich eben hier keine Chance auf Erfolg hätte.
Aber wenn wir nochmal auf den vermeintlich gesunden Pfad schauen, dann ist ja die Frage, wie der aussehen wird. Musk sagt, er will die absolute Meinungsfreiheit, betont er immer wieder, heißt, trollen darf da demnächst wer will.
Das ist anzunehmen. Es gibt ja auch die Auseinandersetzung jetzt um die Werbekunden. Er hat getwittert, Aktivistengruppen würden die Werbekunden unter Druck setzen, damit sie bei Twitter nicht mehr schalten. Und das wäre also für den Verlust an Meinungsfreiheit ein Zeichen. Jetzt haben aber sich einige von denen, mit denen er da anscheinend gesprochen hat, zu Wort gemeldet und gesagt so, nee, Elon, das Problem ist, dass du die gesamte Moderation hier cancelst und wir einfach Angst haben um die Glaubwürdigkeit unserer Marken. Und das, was du machst, ist der totale Chaos. los und drum überlegen wir uns auch, ob wir Werbung bei dir schalten. Und wenn man weiß, dass Twitter in 8 von 10 Jahren nicht profitabel war, dann habe ich so meine Zweifel, ob dieser saubere Weg und Plan hin zur Profitabilität oder was auch immer gelingen wird.
Das heißt aber, siehe die Werbekunden, man kann was anrichten.
Ja, ganz offensichtlich. Und ich weiß nicht, Donald Trump wird uns ja wahrscheinlich in nächster Zeit wieder mehr beschäftigen. Der hat ja bis jetzt, glaube ich, gesagt, er will gar nicht unbedingt da wieder zu Twitter. Er hat ja da sein eigenes Ding jetzt. Also ich weiß gar nicht, ob der Kurs, den er einschlägt, mit dem so alle sollen, die irgendetwas zu sagen haben, wie belastbar es auch ist, sollen dahin zurückkommen, ob der auch aufgeht. Mhm. Also
andere Frage, die man sich ja noch stellen kann, wie viel Schaden das überhaupt wirklich anrichtet, wenn man auf die reinen Nutzerzahlen guckt. Bei uns 10 Millionen Angemeldete, die sind nicht aktiv, alle. Von daher könnte man auch sagen, okay, es ist natürlich alles überhaupt nicht in Ordnung, was er da tut, aber für die große Meinungsfreiheit, für die Demokratie wird es nicht wirklich Schaden anrichten.
Was denken Sie? Ich habe das beste Zitat, das ich zu der ganzen Sache gelesen habe, war vom Kollegen Jörg Wimmerlassena von der Welt. Der hat gesagt, ein virtueller Profilneurotiker-Treff wechselt die Oligarchenhand. Und das trifft es, glaube ich, so ganz gut. Es sind vor allem Journalisten, Journalistinnen und Leute aus dem politischen Raum, die sich da rumtreiben. Und wenn man dann aber mal guckt, wer hat denn die meisten Follower in Deutschland, dann sind das vor allem Fußballstars oder Leute wie Heidi Klum. Also ich glaube, es tut vor allem Journalistinnen und Journalisten gut, auch wenn sie es nutzen, um ihre Arbeit zu promoten, doch ab und zu den Weg in die reale Welt zu wagen und nicht das, was sich da abspielt, für eben diese reale Welt zu halten.
Obwohl ich es jetzt an dieser Stelle meinen Raum gestellt sein lasse, ob man Heidi Klum und Fußballstars meinungsmäßig immer folgen muss. Wir schauen voraus auf den morgigen Tag, ab dem das Weltklima dann mal wieder verhandelt wird. Ägyptischer Badeort Sharm el-Sheikh ist 2 Wochen lang Austragungsort für die Weltklimakonferenz, wo es diesmal vor allem um die größere Unterstützung der Industriestaaten für die Ärmeren geht im Kampf gegen den Klimawandel. Sebastian Puschner, als ich das heute nochmal gelesen habe, man kann diesen Satz ja schon immer aufschreiben, bevor der Gipfel überhaupt losgegangen ist, weil es jedes Jahr der gleiche ist. Populistisch könnte man sagen, Weltklimakonferenzen sind dazu da, sich Ziele zu setzen, die keiner einhält am Ende.
Ja, da ist leider etwas daran und ich glaube auch, dass in der öffentlichen Wahrnehmung eine absolute Ermüdung da ist, diese Gipfeldiplomatie. Man hatte damals war ja noch so ein Moment, wo man gedacht hat, okay, jetzt so ein Wendepunkt. Aber wir wissen ja jetzt auch in Deutschland, wo der Expertenrat für Klimafragen gerade attestiert hat, dass Deutschland auf bestem Wege ist, alle seine Ziele zu reißen, dass die Realität anders aussieht.
Ja. Aber gibt es eine Alternative zu diesen großen Gipfeln? Das ist ja die Frage.
Die sind wichtig, die müssen stattfinden. Mhm. Es ist auch, glaube ich, schon eine gute Sache, dass ja auch jetzt gerade Olaf Scholz, als er in China war, darüber viel gesprochen hat und dass er auch selbst nach Ägypten reist. Es sind auch Klimaaktivistinnen und Aktivisten auf dem Weg dorthin. Natürlich muss die Welt zusammenhalten, sprechen, Diplomatie wagen, gerade weil eben im globalen Süden und weil ärmere Länder die am härtesten Betroffenen sind. Aber wir sollten uns natürlich schon auch darauf konzentrieren, hierzulande unsere Hausaufgaben machen. Und da ist zum Beispiel der Verkehrssektor ganz offensichtlich einer, auf dem viel zu wenig passiert.
Bevor wir darauf schauen, noch mal kurz auf das Thema eben zusammenhalten. Zusage der Industrieländer gibt es ja eigentlich schon seit 2 Jahren an die Ärmeren zu zahlen, jährlich 100 Milliarden Dollar an Klimahilfen. Passiert aber nicht. Da frage ich mich immer, woran liegt's? Die Ärmeren sagen dann natürlich, naja, wenn ihr nicht zahlt, können wir nicht genug machen. Wir haben das Geld nicht. Wer stoppt wen?
Ich glaube, es ist eine aufmerksamkeitsökonomische Frage auch. Im Moment sind in den reichen Ländern, in den Industriestaaten, gerade hier in Europa, so viele Themen so virulent, dass das auf der Agenda einfach immer weiter nach hinten rutscht. Und ich glaube, für uns als Journalistinnen und Journalisten kann eine Antwort darin bestehen, dass wir genau dort hingucken, in Länder, die vom Klimawandel am allerhärtesten betroffen sind und das einfach versuchen, ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Das ist das eine. Erderwärmung begrenzen 1,5 Grad. Sie wohl schon viele sagen, das ist gar nicht mehr möglich. Das andere, wie Sie schon angesprochen haben, nach Deutschland selbst zu gucken. Nach dem gestrigen Bericht sieht schlecht aus. Auch wir sind überhaupt nicht auf dem Weg. Von daher kann man sagen, die Forderungen und Proteste von Klimaaktivisten sind wichtig und richtig.
Ja, auf jeden Fall. Also hinter der ganzen Aufregung um die letzte Generation, die uns jetzt in den vergangenen Tagen beschäftigt hat, ich weiß gar nicht, ob eigentlich viele Menschen wissen, was die zwei elementaren Kernforderungen dieser Gruppe im Moment sind. Das ist ein Tempolimit in Deutschland und das ist die Wiederkehr des 9-Euro-Tickets. Also nicht 49 Euro, wie es jetzt in der Realität gibt, sondern wirklich eine radikale Maßnahme wie dieses 9-Euro-Ticket. Leider, leider, aber rückt das in der öffentlichen Debatte total nach hinten. Und die Debatte war echt total verquer.
Obwohl die Frage ist, wie viel das wirklich bringt. Ne? Das kann man auch hinterfragen, das Tempolimit zum Beispiel, wie viel das am Ende wirklich bringen würde. Aber um nochmal auf diese Debatte letzte Generation zu kommen, die ist ja in eine Richtung gelaufen in den letzten Tagen, die man schon schwierig finden kann. Natürlich, ich persönlich muss sagen, ich verstehe auch nicht, wieso Kartoffelbrei auf dem Monet notwendig ist oder Tomatensauce in anderen Museen. Aber die Klimaaktivisten jetzt verantwortlich zu machen für den Tod der Radfahrerin, was sie definitiv nicht sind, schwierig.
Absolut. Wir wissen es dank Recherchen zum Beispiel der Süddeutschen jetzt ganz aktuell. Es war nicht so oft, dass man es auch in den vergangenen Tagen gehört hat, dass diese Blockade dafür verantwortlich war, dass die Rettung zu spät stattgefunden hat. Nein, die Notärztin vor Ort hat sich für eine ganz andere Methode entschieden gehabt und ohne diesen Einsatz von diesem Hubwagen, der den Betonmischer anhebt, wurde versucht, die Frau zu retten, was ja nicht geklappt hat. Und es wirkt geradezu, als hätten bestimmte Kreise, auch bestimmte Medien so nur geradezu darauf gewartet, sowas loszutreten. Aber ja, es ist natürlich auch ein Problem der Protestform, weil mir geht es ganz ähnlich. Also irgendwelche Sachen auf Gemälde zu schmieren und die ganze Zeit irgendwie den Berufsverkehr zu stören, wird nicht dazu beitragen, die Leute dafür zu gewinnen. Ich glaube, ich finde sogar diese Protestformen geradezu apolitisch, weil es mangelt nicht an einem Wahrnehmungsproblem. Wir wissen heutzutage, was der Klimawandel ist. Wir haben vor Augen, was er anrichtet. Es geht um Interessen, es geht um Profitinteressen, auch zum Beispiel der fossilen Industrie. Und ich glaube, die Klimabewegung wäre gut beraten, auf die politischen Hintergründe und die Interessen, die dort eben, um die da gerungen wird, eher zu gucken, als sich vor allem auch dann doch wieder selbst zu inszenieren als diejenigen, die es im Gegensatz zu allen anderen verstanden haben.
Das heißt, man könnte daraus aber schon den Schluss ziehen, dass sie jetzt auch sozusagen ein bisschen selber mit dran schuld sind, dass jetzt alle auf sie einschlagen, weil wenn sie nicht vorher schon so radikal auf sich aufmerksam gemacht hätten, würden sie vielleicht gar nicht so radikal in der Kritik stehen?
Naja, das ist ja offenkundig einkalkuliert, dass mit diesem Aufsehen, das man durch solche Aktionen provoziert, eben dann der Bannstrahl der Öffentlichkeit einen trifft. Also überrascht sollte davon jetzt niemand sein. Und wenn jetzt bis hin zur Grünen-Chefin, Ricarda Lang, hat sogar sich bemüßigt gefühlt zu sagen, das geht ja nicht, man kann nicht mit Blockaden den Tod von Menschen in Kauf nehmen, obwohl das mit der Realität nichts zu tun hat. So, ich glaube, dann tut man am Ende der ganzen Sache keinen guten Dienst.
Eine Frage, die heftig diskutiert wird, auch wir haben schon böse Mails bekommen, ob man den Klimaaktivisten dennoch ein Forum bieten sollte, um sich weiter zu artikulieren, ihre Inhalte zu präsentieren. Was sagen Sie?
Naja gut, bei sozialen, außerparlamentarischen oder eben auch ökologischen Bewegungen ist es ja jetzt nicht unbedingt so, dass die Akteure darauf warten, dass man ihnen ein Forum gibt, sondern sie nehmen sich dieses.
Ich meine jetzt in den Medien, ne? Auch.
Ach so, ja, also na klar, also wir werden das zum Beispiel am Freitag auf jeden Fall weitermachen. Das ist ein ganz wichtiger Akteur, die Klimabewegung, weil sie eben den Finger immer wieder in die Wunde legt, weil sie auch unangenehme Wahrheiten ausspricht, keine Frage. Also mein Schluss, so verquer das alles läuft, daraus ist jetzt ganz bestimmt nicht mehr so auf die zu hören.
Wir reden über den Kurztrip des deutschen Kanzlers nach Peking. Gerade mal 11 Stunden war er vor Ort, geschlafen wurde offenbar im Flieger. Ein Kurztrip, aber der schon bevor er ihn überhaupt angetreten hat, heftige Diskussionen ausgelöst hat, wenig Begeisterung in der eigenen Koalition, ob des Zeitpunkts, kurz nach dem Parteitag, auf dem Xi Jinping zum unangefochtenen Alleinherrscher sich ernannt hat. Aber auch aus Spanien, aus Frankreich kam Kritik. Verstehen Sie das?
Nein.
Könnten Sie das ein bisschen ausführen?
Sehr gerne. Ich finde, es ist gerade die Herausforderung in der Außenpolitik, in der Diplomatie, mit denjenigen zu sprechen, mit denen es doch durchaus auch beträchtliche Unterschiede gibt in der Wahrnehmung der Welt, in der politischen System, was auch immer. Sich mit seinesgleichen nur immer zu umgeben, wie das jetzt gerade beim G7-Treffen der Außenministerin Münster und so weiter war, das ist eine leichte Übung. Aber es gibt so viel Zerwürfnisse in der Welt und China hat eine so unbestritten wachsende Bedeutung dafür, dass es völlig richtig ist, auch noch zum 50. Jahrestag der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern dorthin zu fliegen und direkt zu reden. Das war ja auch wegen der Corona-Pandemie und der sehr speziellen chinesischen Politik diesbezüglich auch lange nicht möglich. Also er hatte recht, dorthin zu fliegen, auf jeden Fall.
Ich glaube, mit China reden, das stellen ja viele auch nicht in Frage. Wenn wir jetzt erstmal auf die internationale Kritik schauen, da hat zum Beispiel eben Frankreich moniert, dass Olaf Scholz gesagt hat, nee, mit Macron zusammen will ich nicht nach China. Das war eindeutig die Vorstellung von Emmanuel Macron, sondern ich mache das alleine. Also diese fehlende Abstimmung und auch die Idee im Hinterkopf, dass die europäische Position dadurch geschwächt wird.
Ja, das geht ja aber auch auf Zerwürfnisse zurück, die es sowieso im deutsch-französischen Verhältnis zurzeit gibt. Das ist ja nicht der einzige Punkt, der kritisch
zwischen den beiden ist. Aber die Spanier argumentieren auch so, ne? Niederländer.
Ja, aber es ist nun mal der deutsche Bundeskanzler und es sind die dezidierte auch deutsche Interessen, die er dort vertritt. Natürlich hat das auch eine total wirtschaftliche Komponente, ist ein Wirtschaftsvertreter mitgeflogen und das geht. Das zeigt aber ja dann doch auch, wie weit wir davon doch entfernt sind, so eine gemeinsame europäische Außenpolitik, gemeinsame europäische Interessen zu vertreten. Ich glaube, das liegt jetzt nicht dezidiert an einer Reise des deutschen Bundeskanzlers nach Peking, sondern das liegt tiefer.
Dann schauen wir mal auf Deutschland und seinen Auftritt. Man könnte meinen, er hat alles Wichtige angesprochen, vor allem die Menschenrechte. Wir hören ihn mal kurz.
Menschenrechte sind in ihrer Gültigkeit universell. Das gilt für individuelle Bürger- und Freiheitsrechte, genauso wie für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und das gilt in besonderem Maße für den Schutz von Minderheitenrechten. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen haben sich darauf verpflichtet. An diese Verpflichtung zu erinnern und die Umsetzung dieser Rechte anzumahnen, zum Beispiel in der Provinz Xinjiang, ist deswegen keine Einmischung in innere Angelegenheiten.
Ja, das hat die chinesische Führung auch einfach mal so stehen lassen. Immerhin, kann man sagen. Aber möglicherweise wird das auch so bleiben und alles geht so weiter wie bisher.
Ja, es ist aber auch natürlich immer so eine gewisse Pflichtübung. Angela Merkel war in ihrer Amtszeit ja in keinem Land so häufig wie in China und hat ja dieses Ritual dort genauso wie andere Außenminister und Regierungsvertreter immer wieder gemacht. Die Frage ist so ein bisschen, wem dient das denn eigentlich? Dient es nicht eigentlich vor allem eher dem eigenen Publikum zu Hause, das dann sagt, oh gut, er hat nochmal sozusagen das, was uns so wichtig ist, zum Ausdruck gebracht, Einfluss auf die chinesische Regierung zu nehmen bei einem Staatsbesuch, ist ja, glaube ich, so ein bisschen eine verwegene Hoffnung. Wichtiger ist, dass er sich im Vorfeld ja schon mit chinesischen Menschenrechtsanwälten und Anwältinnen ausgetauscht hat, weil das sind dann Ebenen auf einer niedrigeren Schwelle, wo man vielleicht wirklich etwas bewirken kann, wo man Menschen unterstützen kann, wo man ja, das haben wir auch immer wieder, mitunter auch mit Zufluchtsort als Exil, wenn jemand verfolgt wird oder so, helfen kann. Die großen Worte auf der großen Ebene, das ist immer so eine westliche Hoffnung, dann da jetzt die Dinge zu verändern. Aber die Realität ist oft leider anders.
Verwegene Hoffnung, Sie sagen es. Und deswegen gibt es eben auch noch verschiedene Vorwürfe. Der erste, dass er zwar die Menschenrechte angesprochen hatte, aber im Gepäck eben nur die Wirtschaftsdelegation, also weder Menschenrechtsaktivisten noch irgendwelche anderen Politiker. Das andere, dass es zu Hause keine Abstimmung gab mit den anderen Ministerien. Also man im Prinzip gemeinsam an einen Strang zieht. Das ist ja auch so ein bisschen die Haltung von Annalena Baerbock. Kann man kritisieren, oder?
Also ich sehe eher die Haltung von Annalena Baerbock kritisch, weil so dem Kanzler öffentlich in die Parade zu fahren, wie sie das vorab getan hat, spricht jetzt nicht unbedingt für die Geschlossenheit von der Regierung und eigentlich würde ich von der obersten Diplomatin Deutschlands auch erwarten, dass sie selbst sich um Gesprächskanäle gerade eben zu den Regierungen und zu den Ländern bemüht, mit denen man vielleicht nicht eben so eng Seit an Seit steht. Und Scholz kann ja durchaus auch verzeichnen, dass es vom chinesischen Präsidenten relativ deutliche Worte gab in Bezug auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Also er hat ganz klar betont, dass man gemeinsam von den Drohungen mit und dem Einsatz von Atomwaffen eben absehen muss und dass das abzulehnen sei, dass man wortwörtlich direkte Kontakte aufbauen muss, um Bedingungen für die Wiederaufnahme von Verhandlungen zu schaffen. Und das ist ja auch die Hoffnung jetzt für den G20-Gipfel Bali.
Wir wollen noch mal auf den Ukraine-Krieg schauen und ganz explizit auf die Rolle der USA. Auch, sagen wir es einfach mal, weil Sie es sich gewünscht haben, Sie haben da noch mal ein bisschen mehr drauf rumgedacht, auch weil Sie einen Essay gelesen haben, des ehemaligen Beraters von Barack Obama, Charles Kupchan heißt er. Und der, ich habe es auch gelesen, die bisherige Rolle der USA als zwar Waffenlieferant, aber ansonsten quasi so ein bisschen von außen zusehender Unterstützer, schon in Frage stellt, ne?
Ja, der Titel oder der Essay ist überschrieben mit dem Titel "Es ist an der Zeit, Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen", veröffentlicht in der New York Times, also nicht auch auf irgendeinem zweitrangigen Blog oder so. Er war Europaberater von Obama und er berührt, glaube ich, einige Punkte, die unangenehm sind, aber mit denen man sich befassen sollte, wenn man ein Interesse daran hat, dass dieser Krieg dann doch irgendwann auch endet.
Wie viel und welche Formen der Unterstützung für die Ukraine, darüber diskutieren wir eigentlich von Anfang an auf europäischer Ebene, in den USA, aber auch hier auf deutscher Ebene. Und das wird immer wieder hinterfragt. Wir hören mal ein paar Stimmen aus den USA.
I think that we need to take a stand and we need to help the poor Ukrainians.
Wir müssen wirklich Stellung beziehen und den armen Ukrainern helfen.
I think the president will persist with or without Congress's help.
Ich denke, Präsident Biden wird auf der Hilfe für die Ukrainer bestehen, egal was der Kongress macht. Aber das wird in den nächsten zwei Jahren sicher ein großes Thema.
What we're trying to do there is put
Wir versuchen, der Ukraine eine möglichst starke Position am Verhandlungstisch zu verschaffen. Die Ukraine entscheidet, wann der Zeitpunkt für Verhandlungen gekommen ist.
Und das ist genau das, was Kupchan anzweifelt, ne? Der Ukraine alleine die Entscheidung zu überlassen. Nicht nur, wann es zu Ende ist, sondern überhaupt in diesem Krieg.
Er reflektiert die ja unzweifelbar riesengroße Rolle, die die USA in diesem Krieg und in diesem Konflikt spielen. Und er weist aber auch auf einige Entwicklungen innerhalb der westlichen Gesellschaften hin. Also er kennt sich mit Europa aus, die Proteste in Frankreich, die neue Regierung in Italien, auch die Koalitionsstreitigkeiten in Deutschland. Aber er wirft den Blick vor allem auch auf die Zwischenwahlen. Er hat das schon in einem Interview im Juli gemacht und zeigt auf, dass wenn die Republikaner kommende Woche tatsächlich Mehrheiten gewinnen, ihren Standpunkt festigen und Joe Biden dann im Rest seiner Legislatur Schwierigkeiten bereiten, dieser Isolationismus, dieses America First Denken, diese Unwilligkeit weiter den Weltpolizisten zu spielen, sich auch dahingehend auswirken könnte, dass die Hilfe und die Unterstützung für die Ukraine eben nicht mehr so ausfällt, wie sie das im Moment tut.
Mhm. Auf der anderen Seite sagt er, Unterstützung ist wichtig, aber so wie sie jetzt läuft, eigentlich auch nicht richtig. Man müsse sich mehr in die Strategie einmischen. Also so quasi will er, dass die USA so ein bisschen mitentscheiden, wie der Krieg läuft, wenn ich ihn richtig verstehe.
Ich glaube, er benennt auch einfach eine Leerstelle, die auch hierzulande zu beobachten ist. Was wollen wir eigentlich? Was will die USA? Gut, die Schwächung Russlands, die Verteidigung der Souveränität der Ukraine, keine Fragen. Aber wo soll das realpolitisch alles enden? Und die Schlüsse, die er zieht, wenn er dann so Verhandlungslösungen skizziert, die werden viele, glaube ich, auch hierzulande, wenn sie das lesen, als äußerst, äußerst schmerzhaft empfinden, weil er tatsächlich sagt, ein realistisches Ziel könnte sein, die Russen zum Rückzug hinter die Linien vom Februar eben zu verpflichten, die Neutralität der Ukraine festzuschreiben, ihre EU-Ambitionen wiederum aber auch nicht auszuklammern und sie die durchaus weiter verlaufen zu lassen, aber auch territoriale Konzessionen, sprich die Teile des Donbass, die schon vorher eben mit russischer Hilfe annektiert worden waren und die Krim eben der Ukraine verlustig gehen zu lassen. Und das ist natürlich etwas, was man im ersten Moment, das will man nicht, das ist unfair. Die Russen haben einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen. Aber das ist eben dieser Realismus, der vor allem in den USA und hier nur sehr, sehr, sehr schwer anzutreffen ist und an dem es womöglich am Ende kein Vorbeikommen geben wird.
Weil er eben glaubt, dass Putin, wenn er extrem in die Enge getrieben wird, eventuell doch zum Nuklearschlag greift. Und da sagt Kupchan, die Rückeroberung von Donbass und Krim ist es nicht wert, dafür einen dritten Weltkrieg zu riskieren.
Ja, genau. Darüber reden wir ja auch tagtäglich und ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen hierzulande doch durchaus beunruhigt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in der Ukraine, auch in Russland, das so völlig fernab der Vorstellungskraft ist oder diese von der ukrainischen Regierung erhobenen Stimmen, wir haben keine Angst vor einem Atomkrieg, so wirklich stellvertretend stellen. Also was haben wir am Ende davon, wenn wir alle tot sind, sage ich jetzt mal völlig überspitzt zugesagt, wenn wir sozusagen an Maximalforderungen festhalten?
Aber die Frage, die wir schon ein paar Wochen nach Beginn des Krieges dann gestellt haben, ist, man kann die beiden Partner ja nicht einfach so an den Verhandlungstisch zwingen. Wie kriegt man sie überhaupt wieder an den Verhandlungstisch?
Ja, das denke ich mal, läuft wenn dann nur, weil im Moment ist das natürlich schwer vorstellbar. Alles, was Wladimir Putin macht, deutet nicht darauf hin, dass irgendwie eine Verhandlungslösung in den Bereich des Möglichen rücken sollte. Sie war es ja schon mal. Sie war es zu Anfang dieses Krieges. Gab es durchaus Verhandlungen. Es gab auch Aussagen des ukrainischen Präsidenten zugunsten oder hindeutend auf eine mögliche Neutralität. Wenn wir jetzt uns an die letzte Woche, die letzten 10 Tage erinnern, das Getreideabkommen, das gerettet wurde, es war der türkische Präsident, der das vermittelt hat und damit sich auch in der Weltöffentlichkeit profilieren konnte. Und ich glaube, da sollten auch hiesige Außenpolitiker oder so, wenn es um niedrigschwelligere Themen geht, wie Gefangenenaustausch, wie Getreideabkommen und so, das sind vielleicht Punkte, über die man zumindest in ein Gespräch kommen kann, um größere weitergehende Verhandlungen zumindest mal wieder vorstellbarer machen zu können, als das heute der Fall ist.
Und jetzt weiß ich eigentlich auch nicht so genau, wie es weitergeht. Und das ist ein Moment, den mögen ModeratorInnen eigentlich gar nicht. Führt meistens zu erhöhter Pulsfrequenz. Grund, wir wollen in dieser Sendung ja auch immer mal wieder ein bisschen was anders machen, den Gast mitgestalten lassen, passiert heute in Form eines Überraschungsgastes, der jetzt in der Leitung ist und der heißt, lese ich hier ab, Frank Nonnenmacher. Einen schönen guten Tag, Herr Nonnenmacher.
Guten Tag, Frau Dittmer. Guten Tag, Herr Puschner. Schön, Sie zu hören. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und jetzt bin ich gespannt, welches Anliegen Sie denn in diese Sendung führt.
Mich führt zu Ihnen das Interesse, dass ich über Sie viele Menschen erreichen möchte, eine Botschaft zu übermitteln, und zwar Menschen, die Nachkommen, Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder von Menschen sind, die in den KZs gequält und zum Teil vernichtet worden sind und die von den Nazis Berufsverbrecher und Asoziale genannt worden sind. Die beiden Begriffe bitte die Anführungszeichen mithören, denn das sind Nazi-Begriffe. Kein Mensch ist asozial, kein Mensch ist Berufsverbrecher.
Schwieriges Thema zum Schluss. In welcher Form engagieren Sie sich da?
Ich engagiere mich seit Jahren dafür, weil mein Onkel selber, der Bruder meines Vaters, als ein solcher im KZ gesessen hat und weil diese Opfergruppe über Jahrzehnte hinweg nicht in der Bundesrepublik anerkannt war als Opfer des Nationalsozialismus. Das ist aufgrund einer Initiative, an der ich beteiligt war, im 2020 geschehen. Aber es ist nicht genug geschehen und jetzt möchte ich Menschen erreichen, die ebenso wie ich Nachkommen sind, um sie zu einer Gründungsveranstaltung zu bewegen, die wir im Januar in Nürnberg stattfinden lassen wollen.
Wer ist wir?
Wir ist Ines Eichmüller, eine Initiatorin, die ebenso betroffen ist wie ich und weitere, die das machen wollen, als Nachkommen dieser Opfergruppe.
Und Sebastian Puschner, das ist auch ein Thema, was Ihnen offensichtlich am Herzen liegt.
Wir haben das beim Freitag tatsächlich in den vergangenen Jahren immer wieder thematisiert, bis hin eben zur Anerkennung 2020 durch den Bundestag. Und erst vergangene Woche schrieb mir Herr Nonnenmacher dann, dass er eben jetzt einen Verband der Angehörigen der von den Nazis sozial-rassistisch Verfolgten da in Nürnberg gründet. Und dass es aber einfach nicht leicht sei, Menschen zu finden, die diese Geschichte haben und die vielleicht auch ein Interesse haben, eben dort die Interessen zu vertreten und das zu artikulieren. Und dass doch der Freitag, das wird er auch sicherlich tun, ihm dabei helfen möge, diesem Anliegen mehr Öffentlichkeit zukommen zu lassen. Und als dann das Angebot von Deutschlandfunk Kultur kam, doch jemanden mitzubringen, dachte ich mir, naja, dann geben wir Herrn Nonnenmacher doch gerne die Gelegenheit, andere Angehörige zu erreichen.
Das wundert mich jetzt aber, Herr Nonnenmacher, dass es so schwierig ist, Betroffene ausfindig zu machen. Die müssten ja eigentlich interessiert sein.
Ja, das sind sie ja vielleicht auch. Nur sie wissen nicht, dass es in irgendeiner Weise eine Möglichkeit gibt, sich zu vereinigen, sich zu versammeln, einen Verband zu gründen. Es ist ja so, weil es eben diese Opfergruppe nie anerkannt war und weil in den Familien der Betroffenen, die als sogenannte Asoziale und sogenannte Berufsverbrecher in dem KZ waren, eigentlich das gesellschaftliche und familiäre Schweigen enorm groß war, hat es nie etwas Ähnliches gegeben wie bei anderen Verfolgten, dass sie eine Assoziation gegründet hatte, eine Verfolgtengruppe wie die VVN, wie die Sinti und Roma, wie die Homosexuellen, die auch sehr spät anerkannt worden sind, aber die sich vereinigt haben und die eine solche Gruppe gegründet haben von Nachkommen, von Opfern. Und das genau versuchen wir jetzt, sehr spät. Aber die Anerkennung durch den Bundestag hat doch in das Thema einen Schwung gebracht. Und deswegen wäre es notwendig, auch darüber zu sprechen, inwieweit dieser Bundestagsbeschluss überhaupt sinnvoll und vollständig umgesetzt worden ist. Das ist er nämlich nicht. Und darüber muss es Institutionen bzw. Personen geben, die aus einer betroffenen Perspektive sich einmischen können, Stellung nehmen können und das nicht individuell, sondern als Gruppe, als Verband.
Ich glaube, es gibt ja auch einen ganz speziellen Grund dafür, dass gerade diese Opfergruppe so lange ignoriert worden ist, dieses Menschen, die obdachlos sind, Menschen, die arbeitslos, die erwerbslos sind, Menschen, die arm sind, haben durchaus auch heute oftmals damit zu kämpfen, dass im allgemeinen gesellschaftlichen Denken so ein, ja, irgendwie ja doch auch selber Schuld vielleicht und so mitschwingt, ja. Was gerade in Bezug auf die nationalsozialistische Verfolgung also wirklich absolut falsch ist und absolut angeprangert gehört und ins öffentliche Bewusstsein, glaube ich, gebracht werden muss, was für systematisches Unrecht auch hier angerichtet wurde.
Haben wir an dieser Stelle versucht, der Nonnenmacher ein Stückchen weit mehr Öffentlichkeit zu schaffen. Vielen Dank an Sie und vielen Dank an Sebastian.
Ich muss noch was sagen, und zwar eine E-Mail-Adresse bitte. Hören Sie mich noch?
Natürlich.
Ich bitte alle diejenigen, die interessiert sind, mir eine E-Mail zu schreiben. Und zwar unter fnoma, also da ist mein Name drin, Frank Nonnenmacher, fnoma@gmx.de.
Sonst auch über den Hörerservice beim Deutschlandfunk Kultur sicherlich nochmal nachfragbar. Vielen Dank.
Bitte, das wäre sehr schön.
Vielen Dank, Frank Nonnenmacher.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, die Sie haben. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Sebastian Puschner vom Freitag, die Stunde ist schon wieder vorbei.
Schade.
Was reden wir jetzt zum Schluss? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Dass wir noch unser Buch zu Ende lesen müssen.
Oh ja, also wir haben ja schon verglichen, wie weit wir sind und wir haben noch was zu tun bei Precht und Wälzer. Aber es, ja, ich weiß nicht, lesen Sie heute noch Precht und Wälzer?
Auf gar keinen Fall.
Ich auch nicht.
Das wäre auch ein bisschen zu viel der Ehre. Es ist ja eher Pflichtlektüre. Von daher, erstmal ein schönes Wochenende und danke fürs Sein hier.
Danke für die Einladung.